das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Es spricht einiges dafür, dass die Pommes demnächst kürzer werden. Die besten Pommeskartoffeln sind mindestens 8 cm groß und das wird angesichts der Trockenheit ein großer Teil der Ernte in diesem Jahr nicht schaffen. Die vorläufige Erntebilanz, die der Deutsche Bauernverband heute vorstellte, fiel aber gar nicht so schlecht aus, wie man sich das angesichts der Sommerhitze hätte vorstellen können. 7% weniger Getreide als im Vorjahr gibt es laut Prognose. 2025 war allerdings auch ein besonders gutes Jahr. Das heißt, 2026 fällt wieder zurück auf den Durchschnitt und normale Verhältnisse. Hinter diesem Durchschnitt stecken aber im Norden sehr gute Erträge und teilweise erhebliche Ausfälle im Süden und Westen der Republik. Katharina Spreyer und Theo Steinbach berichten.
Henrik Wortmann nimmt uns mit auf seinen Acker. Er baut auf etwa 50 Hektar in Kamenahe Dortmund Kartoffeln an. Der Boden knochentrocken. In diesem Jahr fallen viele seiner Knollen wortwörtlich durch.
Der kleine und dieser ganz, ganz kleine fällt quasi raus, weil laut unseren Verträgen alles ab 40 mm erst zu Pommes verarbeitet werden kann.
Und genau dafür pflanzt er einen großen Teil seiner Kartoffeln an.
Das ist keine Pommes, wie wir sie eigentlich kennen und haben wollen. Und auch nicht, wie wir sie produzieren. Also die Kartoffeln, die hier sind, selbst wenn es regnet, werden sie nicht mehr größer.
Er befürchtet 30% weniger Ertrag als sonst in einem durchschnittlichen Jahr. Und damit ist er nicht alleine. Vor allem in Süd- und in Westdeutschland könnte fast die gesamte Ernte, nicht nur Kartoffeln, in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr, so der Bauernverband. Kein Wunder, denn dort ist es auch aktuell sehr trocken, wie diese Karte des Helmholtz-Instituts zeigt. Dunkelrot markiert bedeutet eine Dürre, wie sie im jahrzehntelangen Vergleich extrem selten vorkommt. Dazu kam die langanhaltende Hitze, die den Pflanzen geschadet hat. Wie auch bei Dirk Liedmann.
Der Boden wird bis zu 60 Grad warm, wenn die Blätter nicht mehr da sind. Und die sind nicht mehr da, die Blätter, weil die Pflanzen abgestorben sind. Und jeder kann sich das ja vorstellen, eine Kartoffel wochenlang bei 60 Grad heißem Boden. Das kann nicht gut sein für die Kartoffeln.
Der Bauer aus Witten baut verschiedenste Kulturen an. 10 Wochen ohne Regen haben die Erde seiner Äcker austrocknen lassen.
Durch das bisschen Regen, was wir hier morgen hatten, sieht man jetzt hier oben, ist es wieder ein bisschen dunkler geworden. Wenn ich 2 Zentimeter runternehme, dann lande ich wieder in dieser Staubschicht.
Sorgen macht ihm auch sein Klee, den er unter anderem als Tierfutter verkauft. Normalerweise wäre der jetzt etwa hüfthoch. Ein Problem. Viehfutter wird aktuell knapper. Viele Viehbauern können ohnehin schon nicht mehr ausreichend eigenes Futter anbauen, müssen zukaufen. Das ist teuer und könnte zu einer Futtermittelknappheit im Winter führen. Wie sollen Landwirte also weitermachen? In Baden-Württemberg experimentieren sie derweil schon mit Südfrüchten, wie etwa hier nahe Heilbronn mit Melonen oder auch mit Kiwis in Karlsruhe. Aber auch die haben Probleme mit der Hitze.
Die sehen nicht so gut aus dieses Jahr. Man sieht es jetzt hier an der Kiwi, auch die Kiwi hat Sonnenbrand bekommen. Ich denke, es ist jetzt keine pauschale Aussage zu sagen, diese Kulturen kommen damit besser klar.
Landwirte stehen also vor großen Herausforderungen bei immer extremeren Temperaturen.
Ein hartes Jahr für viele Bauern. Ich habe am Abend nachgefragt bei Martin Banse vom Thünen-Institut in Braunschweig. Das forscht für die Bundesregierung unter anderem zur Zukunft der Landwirtschaft. Guten Abend, Herr Banse.
Guten Abend, Herr Schönborn.
Die Hitze im Sommer, der fehlende Regen, ist das nur zum Verzweifeln für die betroffenen Landwirte oder stecken da auch Chancen drin?
Also es ist überwiegend zum Verzweifeln, aber Chancen stecken auch drin. Das einen freut, das anderen leid. Zurzeit ist aber das Leid eher größer als die Freude. Und insofern muss man sehen, dass wir hier eher mit negativen Effekten zu rechnen haben als mit Freude.
Ja, und wo stecken die Chancen?
Die Chancen stecken da drin. Wir haben eine sehr schlagkräftige Landwirtschaft in Deutschland. Wir erwirtschaften Exportüberschüsse, die wir innerhalb der Europäischen Union und auf internationalen Märkten außerhalb der Europäischen Union absetzen können. Wenn wir hier weniger ernten, dann werden diese Exportüberschüsse geringer. Das heißt, wir brauchen eigentlich in vielen Bereichen uns keine Sorgen zu machen, dass hier die Versorgung durch eine in bestimmten Bereichen und bestimmten Produkten geringere Ernte ausfällt.
Aber die Landwirte haben eben weniger Einnahmen. Ist das dann für alle Zukunft so und irgendwann müssen sie die Äcker stilllegen?
Wie viel weniger die Landwirte verdienen, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt, denn die Preissignale deuten eine leichte Erholung auf den Märkten an, aber der große internationale Preis wird auf den internationalen Märkten für Weizen, für Getreide, für Ölsaaten gemacht und insofern muss man hier abwarten, wie sich die Gewinnsituation in der Landwirtschaft in den kommenden Monaten entwickeln wird.
Aber wenn wir mal, sagen wir mal, auf 2036 schauen, wie sieht es dann auf den Äckern aus, die heute schon trocken sind?
Herr Schönborn, Sie greifen jetzt sozusagen richtig in die Glaskugel. Und da muss man sagen, dass wir zurzeit vor großen Herausforderungen stehen. Wie sich in Deutschland die Agrarproduktion entwickeln wird, das ist sozusagen eine große Herausforderung. Denn wenn es so weitergeht wie in diesem Jahr, dann steht der Ackerbau in Deutschland, aber auch die Viehhaltung vor großen Herausforderungen. Dann wird sich das Anbauportfolio verändern. Dann werden wir Produkte im Markt finden, die wir heute noch nicht in dieser Form sehen und erleben. Damit entwickeln sich dadurch bestehen Herausforderungen, aber es entwickeln sich auch Chancen.
Machen Sie es doch mal konkret. Heißt das, wir haben dann Melonen statt Mais und Olivenbäume statt Äpfel?
Melonen werden wir in Deutschland nicht erleben. Das erfordert einen sehr hohen Arbeitseinsatz und es würde auch nach wie vor Glashäuser oder Plastikkuppeln in Deutschland erfordern. Das wollen wir alle nicht, so eine Landwirtschaft. Und insofern vermute ich, dass wir hier auch nach wie vor traditionelle Ackerbauweisen beobachten können. Aber wir werden wahrscheinlich eine eher Tendenz haben zu Wintergetreide, dass also sozusagen die Feuchtigkeit des Winters und des Frühlings noch mitnimmt und hier sozusagen früher abreift als Sommergetreiden. Und wir werden auch Produkte im Markt sehen, die wir jetzt zurzeit in Deutschland noch nicht erleben im Anbau, wie zum Beispiel Sorghum, wie Sesam, wie Soja. Also Produkte, die eher in wärmeren Klimaten beheimatet sind bislang als in Deutschland.
Die Landwirte fordern ja häufig mehr Geld, auch heute. Wissen die um die Möglichkeiten? Sind die gut vorbereitet und auf dem Weg?
Also ich denke, dass Landwirte hier gut vorbereitet sind und diese Situation für sie, es ist eine große Herausforderung, aber es ist nichts Neues. Deutsche Landwirtschaft ist sozusagen gut gefeit gegen solche Herausforderungen. Wir haben zurzeit eine Situation, wo wir aufgrund der geopolitischen Situation mit sehr hohen Düngepreisen zu kämpfen haben. Und wir haben relativ niedrige Produktpreise. Also in dieser Zange zwischen hohen Inputpreisen und geringerpreisigen Outputpreisen klemmt die deutsche Landwirtschaft in diesem Jahr besonders. Und das ist problematisch, aber das ist eine Situation in diesem Jahr, die sich vielleicht in anderen Jahren, in anderen Zeiten ganz anders ergibt. Und da hatten wir auch schon andere Situationen. In 22, 23 war die Situation eine andere.
Trauen Sie sich zum Schluss eine ganz kurze Einschätzung zu? Hat die deutsche Landwirtschaft die besten Jahre noch vor sich oder hinter sich?
Die deutsche Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen und insofern, ich bin mir absolut sicher, dass sie diese Herausforderungen meistern wird und insofern werden wir geänderte Situationen in der deutschen Landwirtschaft erleben und insofern werden wir auch mit dem gerade sich vollziehenden Strukturwandel in einer sehr dynamischen Phase Veränderungen von großem Ausmaß sehen, aber auch große Chancen.
Sagt der Agrarökonom Martin Banse. Danke und guten Abend nach Braunschweig.
Vielen Dank, gerne.
Sie kennen das. Man trifft Freunde oder Bekannte, die haben schon etwas ältere Kinder und dann versucht man irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und dann beginnt man häufig ausgerechnet mit der Frage, die für Jugendliche eine der schwierigsten ist. Was willst du eigentlich werden? Das ist eine von vielen Fragen, die eine Online-Studie des WDR rund 2000 jungen Menschen gestellt hat, zu ihren beruflichen Plänen oder zu ihren ersten Erfahrungen im Berufsleben. Natürlich spielt guter Lohn eine wichtige Rolle, aber auch die Frage, ob ein Beruf wirklich Zukunft hat. Caroline Wissing hat genauer nachgefragt.
Robin Rinkowitz ist Auszubildender, will Pflegefachkraft werden. Aktuell arbeitet der 23-Jährige auf einer Demenzstation.
Jetzt zum Frühstück, ja?
Ja.
Auf geht's.
Knapp 1.000 Euro netto verdient er im ersten Ausbildungsjahr. Die Bezahlung sei ihm wichtig, aber nicht nur das. Eine erste Ausbildung zum Ergotherapeuten hatte er abgebrochen. Jetzt hat er einen Job gefunden, den er gern macht und vor allem einen Arbeitgeber, der passt.
In erster Linie, was mir wichtig ist, ist, dass es ein angenehmes Arbeitsklima ist, weil die Arbeit, die man leistet als Pflegefachkraft, ist sowieso oft schon kräftezehrend, sei es jetzt körperlich oder psychisch.
Die Prioritäten, die Robin Rinkowitz setzt, sind typisch für seine Generation. Das hat eine aktuelle Online-Befragung im Auftrag des WDR unter 14- bis 34-Jährigen ergeben. Bei der Frage, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht, wird eine angemessene Vergütung am häufigsten genannt. Dann ein gutes Betriebsklima und die Arbeitsplatzsicherheit. Der Wunsch nach Work-Life-Balance, der dieser Generation oft zugeschrieben wird, steht weiter hinten. Viele junge Menschen sehen diese Kriterien in Branchen erfüllt, die lange Zeit eher nicht so stark nachgefragt waren. Gesundheit, Soziales und Pflege. Auch öffentlicher Dienst und Verwaltung stehen vor Wirtschaft und Finanzen oder Handwerk und Industrie. In Zeiten, in denen viele Industriearbeitsplätze verloren gehen, Ausbildungsplätze rarer werden, registriert man im öffentlichen Dienst die steigende Nachfrage. Eine Rolle spiele, dass die Jobs zukunftssicher seien.
Nicht nur für die nächsten Jahre, bis die nächste Krise kommt, sondern das, was der öffentliche Dienst leistet, das wird immer gefragt sein. Der Nahverkehr wird immer gefragt sein und eine Verwaltung muss auch immer funktionieren und eine Kita wird auch immer gefragt sein.
Eine sichere Perspektive schätzt auch Robin Rinkowitz.
An einem kleinen See zum Relaxen. Viele liebe Grüße, Beate und Stefan.
Er macht sich keine Sorgen, dass irgendwann eine KI seinen Job machen könnte.
Gerne. Es braucht Menschen dafür. Also die Art und Weise, wie man als Mensch empathisch ist und mit anderen empathisch kommunizieren kann und auf Bedürfnisse spezifisch eingehen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass es halt eben nicht durch Computer oder Roboter irgendwie ersetzbar ist.
Er geht mit einem guten Gefühl zur Arbeit und setzt darauf, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.
Was treibt diese Generation an? Darüber habe ich am Abend mit Nina Kolleck gesprochen. Sie ist Bildungsforscherin an der Uni Potsdam und gehört zum Autorenteam der Trendstudie Jugend in Deutschland. Frau Kolleck, guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, Herr Schönborn.
Wir haben gerade gesehen, gute Bezahlung ist der jungen Generation offenbar besonders wichtig. Ist das auch Ihre Erkenntnis?
Das zeigt sich tatsächlich auch in unseren Daten, dass finanzielle Gewinne eben deutlich wichtiger geworden sind und auch eine Sicherheit im Job.
Das Thema Sicherheit, auch das haben wir gesehen, der öffentliche Dienst spielt eine große Rolle, der Gesundheitsbereich. Warum ist das so wichtig?
Das hat auf jeden Fall mit der Gesamtlage zu tun, denn junge Menschen fühlen sich sehr bedroht, auch durch die wachsenden Mieten, durch die steigenden Lebenshaltungskosten, auch durch die Kriege. Auch die Nachwirkungen der Pandemie zeigen sich weiterhin, sodass viele junge Menschen sich sehr unsicher fühlen. Und da bietet eine gute Bezahlung eben eine Art Sicherheitsgefühl und auch ein fester Job, unbefristeter Arbeitsvertrag. Das gewinnt dann in solchen Momenten natürlich dann an Wert.
Sie forschen ja schon länger in diesem Bereich. Ist das eine Veränderung gegenüber früheren Generationen?
Das ist eine deutliche Veränderung, die sich abzeichnet seit der Pandemie. Seit 2020 beobachten wir, dass Geld immer wichtiger wird, dass Sicherheit immer wichtiger wird und dass junge Menschen auch in ihren Einstellungen in Bezug auf den Beruf, aber auch in Bezug auf die Gesellschaft immer stärker auch auseinanderdriften. Also wir sehen, dass seit 2020 hier ein Trend zunimmt.
Gleichzeitig ist das ja auch eine Generation, bei der die schulischen Leistungen schlechter geworden sind. Bildungsstudien zeigen seit etwa 10 Jahren beim Lesen, in der Mathematik, die Leistungen werden schlechter. Im vergangenen Jahr hatten wir die höchste Schulabgängerquote ohne Abschluss. Was bedeutet das?
Das bedeutet nichts Gutes für Deutschland an sich, denn wir haben immer weniger junge Menschen und die jungen Menschen, die wir haben, die sind auch immer schlechter ausgebildet. Insbesondere haben viele junge Menschen mittlerweile auch gar keinen Schulabschluss mehr. Das heißt, auch die Schere geht immer weiter auseinander. Wir haben ja schon auch einen Anteil von jungen Menschen, die sehr wohl sehr gut ausgebildet sind, aber das werden immer weniger. Von daher ist der demografische Wandel hier auch nochmal doppelt schlimm für Deutschland, denn es werden weniger und sie werden immer schlechter ausgebildet.
Sind sich die Menschen, die das betrifft, ihrer Situation bewusst? Also wissen die Gewinner, dass sie Chancen auf Gewinn haben und die Bildungsverlierer, in welcher schwierigen Situation sie sind?
Ja, ich denke, da gibt es schon ein starkes Bewusstsein dafür, was eben auch die Schere erklärt, zum Teil eben auch. Diese Schere, die wir sehen zwischen den eher besser gestellten jungen Menschen und den schlechter gestellten jungen Menschen. Da eben ja die besser gestellten, also auch besser qualifizierten jungen Menschen immer weniger werden, sind sie sich auch sicher, dass sie später eben ja auf unterschiedliche Art und Weise einen guten Job auch erhalten werden. Während die, die eben auch nicht mal einen Schulabschluss beispielsweise geschafft haben, immer schwieriger in die Gesellschaft dann auch wieder reingeholt werden können, obwohl wir auch die ja unbedingt brauchen.
Sie haben eben Gründe genannt bei dem, was in der Welt los ist, warum man wirklich sorgenvoll sein kann. Jetzt hat ja eigentlich eine junge Generation gegenüber den Älteren immer den Vorteil, man hat die Zukunft noch vor sich. Da wäre eigentlich auch Zuversicht möglich. Wie viel Zuversicht spüren Sie?
Wir sehen in unseren Daten, dass junge Menschen sehr zuversichtlich sind in Bezug auf ihr eigenes Leben und ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten im kleinen Bereich, muss man dazu sagen. Sie verlieren aber zunehmend an Zuversicht in Bezug auf die Gesellschaft. Sie haben immer weniger Vertrauen in die Politik. Sie haben auch immer weniger Vertrauen darin, dass die Demokratie so noch Bestand haben wird. Und sorgen sich generell sehr stark über ihre eigene Zukunft, fühlen sich auch zu wenig tatsächlich beteiligt an politischen Entscheidungen.
Das ist der Blick der Menschen, die Sie beforschen. Wie ist Ihr Blick? Ist das eine Generation mit schlechten Aussichten?
Nein, das ist nicht mein Blick, denn ich denke, dass die Generation sehr große Chancen hat und auch sehr viel Potenzial mitbringt, denn es ist eine sehr kritikfähige Generation, die auch sehr viel Elan mitbringt und sehr viele Ideen und die sich einbringen möchte. Das sehen wir auch in unseren Daten. Sie möchten mitgestalten, sie möchten auch Verantwortung für Ältere übernehmen, sie möchten sich auch für andere einsetzen und auch für größere Ziele einsetzen. Und was ich besonders wichtig finde, der Großteil möchte in einer Demokratie leben und sich da auch mit allen Kräften für einsetzen.
Frau Kolleck, vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben.
Ich danke Ihnen. Guten Abend.
Es ist schwer zu erkennen, was im Krieg Russlands gegen die Ukraine bloß eine Drohgebärde ist und was eine ernst gemeinte Drohung. In den vergangenen Tagen gab es aus der russischen Regierung gleich zweimal scharfe Worte gegen westliche Länder, die die Ukraine in ihrem Abwehrkampf unterstützen. Heute drohte Russland Großbritannien Vergeltung für die Lieferung von Drohnen an. Und vor ein paar Tagen teilte der russische Außenminister Lavrov ordentlich aus. Man konnte das als Hinweis an Deutschland verstehen, dass sein Land mit der Sprengstoffdrohne vor zwei Wochen auf dem Flughafen Leipzig-Halle zu tun habe. Derweil sind die Drohnenangriffe aus der Ukraine in Russland deutlich intensiver geworden. Claudia Kornmeier.
Der Luftkrieg zwischen Russland und der Ukraine wird immer heftiger. Beide Seiten attackieren sich massiv mit Drohnen. Russlands Außenminister greift außerdem verbal an. Im Staatsfernsehen droht er am Freitag den Unterstützern der Ukraine und damit auch Deutschland. Wir werden unsere Methoden deutlich verschärfen, um all das zu zerstören, was Kiews Kriegsmaschinerie aus dem Westen speist. Und wir tun dies bereits. Sie fangen schon an zu jammern. Lavrov nährt damit den Verdacht, dass Moskau hinter Aktionen wie dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle vor zwei Wochen steckt. In Deutschland will von offizieller Seite bislang niemand Russland die Verantwortung dafür zuweisen.
Russland macht es einem relativ leicht, ein Gefühl dafür zu haben, dass es dort Urheberschaft für hybride Bedrohungen gibt. Aber es macht es einem auch schwer, dies konkret nachzuweisen. Und es ist Aufgabe eines Bundesinnenministers, nicht Verdachtsmomente zu erklären, sondern Beweise zu bringen.
Auch der deutsche Außenminister verweist auf die laufenden Ermittlungen. Die offene Drohung aus Moskau will er allerdings nicht unbeantwortet lassen. Angesichts der in Russland immer schmerzhafter spürbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des erfolglosen Eroberungskrieges gegen die Ukraine versucht der Kreml verzweifelt, die internationalen Unterstützer der Ukraine durch Drohungen und Desinformation unter Druck zu setzen. Darauf werde man stets die richtigen Antworten finden. Aus Sicht des Osteuropa-Beauftragten der Grünen im Bundestag muss die Bundesregierung jetzt handeln.
Dieses russische Regime betrachtet im Grunde jedes Nichthandeln, jede Zurückhaltung als Schwäche und als Einladung für weitere Handlungen. Und darum erwarte ich von der Bundesregierung, jetzt konsequent gegen die Schattenflotte vorzugehen.
Gemeint sind Öltanker, die unter Umgehung von Sanktionen russisches Öl exportieren. In einem anderen Fall von Spionage- und Sabotageversuchen war die Bundesanwaltschaft dagegen überzeugt, dass ein russischer Geheimdienst dahinter steckte. Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hatte sie drei Ukrainern vorgeworfen, Transportwege eines ukrainischen Postdienstes ausgespäht zu haben. Verurteilt wurde heute in erster Instanz nur einer der drei Angeklagten.
Und die weiteren Nachrichten an diesem Dienstag hat jetzt Thorsten.
Der israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir polarisiert immer wieder mit extremen Positionen. Er ist mehrfach vorbestraft und wurde von der israelischen Armee nicht zum Militärdienst zugelassen. Jetzt hat Ben-Gvir wieder Empörung ausgelöst. In einem Podcast sprach er sich dafür aus, im Gazastreifen gezielt Palästinenser zu töten. Dort gäbe es Menschen, die es nicht verdienten, zu leben.
Gaza-Stadt. Es ist vergleichsweise ruhig. Die israelische Armee greift in den vergangenen Tagen nur noch selten Hamas-Anhänger an. Israels Sicherheitsminister Ben-Gvir hält das für falsch. Ich denke, in Gaza sollten gezielte Tötungen durchgeführt werden. Jede Nacht 30, 40. Nicht nur diejenigen, die eine unmittelbare Bedrohung sind. Es gibt dort Menschen, die es nicht wert sind, zu leben. Sie sollten nicht leben. Es sind nicht mal Menschen. Diese menschenverachtende Rhetorik ist nicht neu. Ben-Gvir ist mehrfach verurteilt wegen Terrorunterstützung und Hetze. Als Minister bewaffnet er Siedler. Er führt palästinensische Häftlinge vor, feiert die Ausweitung der Todesstrafe, die de facto nur für Palästinenser gilt. In Israel ist Wahlkampf. Ben-Gvir versucht zu polarisieren. Hier kommt seine Politik an. Kiryat Malachi im Süden Israels, eine Hochburg des rechten Lagers. Ben-Gvir steht für seine Prinzipien. Ich kann mir vorstellen, Ben-Gvir zu wählen. Er ist gut, aber er ist zu radikal. Die offizielle Linie der israelischen Regierung vertritt Ben-Gvir mit seiner Aussage nicht. Premierminister Netanyahu schweigt dazu bisher. Gestern Abend, Staatspräsident Herzog empfängt den US-Sondergesandten Kushner. Die Umsetzung des sogenannten US-Friedensplans für Gaza stockt. Und damit die Entwaffnung der Hamas und ein Wiederaufbau. Eine Perspektive für die Menschen in Gaza ist weiter nicht zu erkennen. Für den Vorwurf, Israel wolle die Palästinenser von hier vertreiben, liefert Ben-Gvir nun ein weiteres Argument.
Die Europäische Union will mehr tun im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo. Deshalb stellt sie Schnelltests im Wert von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Tests sollen helfen, Ebola-Fälle früher zu erkennen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Auch Deutschland hat seine Hilfe um 11 Millionen Euro aufgestockt. Bislang sind im Kongo mehr als 2300 Menschen an dem Virus gestorben. Es ist der schwerste Ausbruch in der Geschichte des Landes. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im ersten Halbjahr so stark gestiegen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es rund 15% mehr Freigaben, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Insgesamt wurden bislang etwa 126.000 Wohnungen genehmigt. Bundesbauministerin Huberts sprach von einem Ergebnis zielgerichteter Politik. Zurückhaltender äußerte sich der Deutsche Baugewerbeverband. Eine Baugenehmigung sei noch keine gebaute Wohnung. An 6 deutschen Seehäfen gab es heute Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi. Wie hier in Bremerhaven haben auch Beschäftigte in Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven, Emden und Brake die Arbeit niedergelegt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 11.000 Beschäftigten der deutschen Seehäfen 8,2% mehr Geld. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein Plus von 5,1% geboten. Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte an der deutsch-belgischen Grenze gegen den verheerenden Waldbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn. Offenbar mit ersten Erfolgen, denn nun meldet die Feuerwehr eine Entspannung der Lage. Das Feuer habe sich nicht weiter in Richtung der deutschen Stadt Monschau ausgebreitet, hieß es. Derzeit sei die Lage beherrschbar. Günstige Windverhältnisse und Regen halfen demnach dabei, den Brand einzudämmen. Entwarnung wollte die Feuerwehr aber nicht geben. Wegen des Torfbodens bestehe die Gefahr, dass sich das Feuer unterirdisch weiter ausbreite.
Wir springen jetzt ein halbes Jahrhundert zurück. in eine Zeit, in der Ost und West mit der KSZE-Schlussakte von Helsinki zum ersten Mal ein Papier unterzeichneten, in dem Menschenrechte festgeschrieben wurden. Das war 1975, ein Händereichen mitten im Kalten Krieg. Wie es um Rechte und Freiheiten in der DDR stand damals, zeigt die Geschichte dieses Mannes. Der Pfarrer Oskar Brüsewitz hat sich heute genau vor 50 Jahren in Zeitz im damaligen Bezirk Halle angezündet und er starb an den Folgen. Ein verzweifelter Aufschrei war das und zugleich ein Mutmacher für einige in der DDR-Diktatur. Julia Pfeiffer und Stefan Weidling.
Rippicha im Süden von Sachsen-Anhalt. Esther Fröbel auf dem Weg zum Grab ihres Vaters, Oskar Brüsewitz.
Mein Vati hat oft gesagt, Worte allein reichen oft nicht mehr. Es muss wahrscheinlich etwas Größeres geschehen. Und ich denke, seine letzte Predigt in Zeitz auf dem Michaeliskirchhof, das war eine Zeichenpredigt mit dem Einsatz seines ganzen Lebens.
Oskar Brüsewitz, 1970 ist er Pfarrer geworden, kämpft dafür, dass auch DDR-Bürger ihre Religion frei leben können. Mit Protestaktionen sorgt er für Aufsehen, so lässt er etwa das Kreuz auf der Dorfkirche nachts beleuchten, sehr zum Ärger der Volkspolizei. Dann, am Vormittag des 18. August 1976, fährt Oskar Brüsewitz in die Innenstadt von Zeitz. Das Schild auf seinem Autodach klagt den Kommunismus an. Wegen Unterdrückung in Schulen, an Kindern und Jugendlichen. Auf dem Michaeliskirchhof übergießt sich Brüsewitz mit Benzin und zündet sich an. 4 Tage später stirbt er. Der SED-Staat versucht erst, die Tat totzuschweigen. Später diffamiert er Brüsewitz als psychisch kranken Mann. Selbst seine Beerdigung wird behindert mit Straßensperrungen und Personenkontrollen. Trotzdem nehmen 70 Pfarrer daran teil.
Wir distanzieren uns von dem Menschen und Bruder nicht.
Die Selbstverbrennung hatte damals Auswirkungen. Brüsewitz hat auch die Freiheitsbewegung der DDR beeinflusst, sagt der Historiker Wolfgang Stock. Er forscht seit 30 Jahren dazu.
Wenn man heute Menschen fragt, die dann anschließend politisch aktiv geworden sind, also Bürgerrechtler, die sagen fast alle, Oskar Brüsewitz' Fanal vor 50 Jahren war der Anfang vom Ende der DDR. Wir sind wach geworden.
Einige Besucher der Gedenkveranstaltung bringt die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz auch heute noch zum Nachdenken.
Dass solche Unterdrückung nicht noch mal stattfinden sollte. Dass die Politik nicht noch mal in diese Richtung gelenkt werden sollte.
Für Esther Fröbel kam die Selbstverbrennung ihres Vaters vor 50 Jahren völlig überraschend. Heute versteht sie das Zeichen, das er damals damit setzen wollte.
Reiten dürfte unter allen Sportarten diejenige sein, bei der die Anreise und die Unterbringung der Beteiligten besonders aufwendig ist. Das Reiseziel für Sportpferde aus aller Welt heißt Aachen. Es rühmt sich, das größte Reitstadion der Welt zu haben und trägt gerade schon zum 3. Mal eine Weltmeisterschaft aus. 1200 Pferde sind beteiligt und einige davon reisen wie ihre Reiter mit dem Flugzeug an. Springen, Vielseitigkeit, Dressur. Die Organisation ist ein ziemliches Unterfangen und sie braucht viele Helfer, damit alles klappt. Selbst die Pferde mit der weitesten Anreise müssen im richtigen Moment am Start sein. Jan Koch war mittendrin in der Aachener Sörs.
Das ist die schlimmste Zeit, wenn es nicht klappt.
Die Zeit, sie läuft.
Now it's late, you know. Hi.
Es ist spät. Jetzt sollte die Australierin mal kommen. Michaela und Dennis Klein werden nervös.
Ja.
She has to come now.
Ja, guck mal. Auf die Uhr.
Ja. Und das sieht nämlich ganz, ganz knappig aus gerade.
Die beiden haben eine große Verantwortung. Während des ganzen Turniers müssen Mutter und Sohn dafür sorgen, dass die Dressurreiterin und Reiter rechtzeitig bereitstehen. Ihre Aufgabe?
Immer ruhig zu wirken, auch wenn es stressig wirkt. Wird, genau. Wie jetzt quasi. Ne?
Ja.
Das ist,
und so,
ist der Trick.
So eine Bank auch zu sein für die Reiter.
Ja.
Mit denen nicht in Stress geraten, das Trainerteam nicht in Stress geraten. Ob wir Stress haben, spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist halt so eine Bank. Die wissen, sie können sich auf uns verlassen.
Für die beiden Aachener ist es nicht einfach nur ein Ehrenamt, sondern ein Traum. vor allem für sie als Reitfamilie. Michaela Kleinen, Reitfan seit ihrem zweiten Lebensjahr, Besitzerin von eigenen Pferden, Hobby-Dressurreiterin. Für sie ist es schon das x-te Mal bei einem Reitturnier. Sie hat sogar WM-Erfahrung. Für den Sohn ist es eine WM-Premiere, so nah an den Profis sein zu können, einmalig.
Diese Barriere zwischen den Profis und uns als, sag mal, Freizeitreiter oder freizeitmäßiger Dressurreiter, die ist dann aufgehoben. Das ist weg. Und das macht eine Faszination aus.
Ich wollte das ja schon immer machen. Ich wurde immer mit meinem Opa hierher geschleppt. Für mich war das schon sehr besonders, das irgendwie mit meinen Eltern zusammen machen zu können, wenn man halt in sehr große Fußstapfen tritt. Ne? Für mich jetzt persönlich. Ne? Ich meine, da sind 25 Jahre Erfahrung.
30.
Noch länger. Ne? Da ist die Erfahrung spricht für sich.
Und dabei auch noch die deutschen Dressurstars zu sehen, wie Raphael Netz hier im Publikum. Wenn der nicht selbst reitet, kümmert sich seine Pferdepflegerin, die Groom, um seinen Wallach Camelot. Nathalie Lutz. Sie hat die volle Verantwortung dafür, dass es dem Tier rundum gut geht.
Ich bin ja schon seit ich denken kann, Pferdefanat. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal selber auf so einem Event so einen riesen Teil beisteuern kann. Und das ist natürlich einzigartig. Und auch dann in der Dressur für Team Deutschland mit dabei zu sein, ist nochmal extra speziell.
Sie fiebert mit, wenn Team Deutschland um Punkte reitet. Ganz Aachen im Pferderausch. 880 Athletinnen und Athleten, etwa 800 Pferde aus mehr als 65 Nationen. Teams, Fans und eben zahlreiche Helfer wie Familie Kleinen. Es ist ein Sportevent, das die Stadt infiziert.
Sie können in die Schweiz fahren, Sie fahren nach Österreich, ist egal wohin. Wenn Sie irgendjemanden mit Pferden sprechen, wird er Ihnen sagen, Aachen, ach Aachen. Ja, ganz klar. Also Aachen ist das Wimbledon des Reitens.
Das Wimbledon des Reitens. Da kommen viele Promis nach Aachen, unter anderem auch Europas Royals. Dieses Jahr Königin Mary von Dänemark. Aber auch Kronprinzessin Amalia aus den Niederlanden. Als Ehrengäste lassen sie die Pferdestadt noch ein wenig mehr glänzen, zusammen mit dem Licht der untergehenden Sonne. Aber halt, was wurde aus den Australiern? Haben die es noch pünktlich geschafft?
Let's start.
Wenige Sekunden vor dem Start kommen sie auf den Einreitplatz. Die Kleinens sind erleichtert.
Thank you. Whoa. Just in time.
Just in time. Just. We had to run. Eh?
Gerade rechtzeitig. Es ist wieder mal gut gegangen.
Sportlich.
Dann können wir erleichtert aufatmen und uns ganz dem Wetter widmen. Claudia, wie wird's?
Ja, es wird wechselhaft bleiben in den nächsten Tagen. Es regnet auch immer mal wieder. Darüber sind wir alle sehr froh. Und auch die große Hitze ist zumindest für die nächsten sieben Tage sicher vorbei. Das heißt Tage über 30 Grad. Denn davon hatten wir in diesem Jahr wirklich reichlich. Wenn wir mal gucken, die erste Zahl ist jeweils der Durchschnitt dessen, was zu erwarten ist. Und zwar schon verglichen mit einem Mittel, wo man den Klimawandel merkte, wo es also schon sehr viele heiße Tage gab. In Hamburg 7 Tage von 1991 bis 2020. In diesem Jahr waren es 15. In Berlin durchschnittlich 13, dieses Jahr 21. Köln, Bonn 35 Tage in diesem Jahr mit 30 Grad oder mehr. 11 sind es im Durchschnitt. In Frankfurt 18 im Durchschnitt. In diesem Jahr 46. München 12, dieses Jahr 36. Und Freiburg 19, da waren es dieses Jahr 50 Tage mit 30 Grad oder mehr. Und es werden ganz sicher 51, denn morgen geht es da auch noch mal auf über 30 Grad. Am Trend sieht man, das hält dann aber nur einen Tag danach. Temperaturen im sommerlichen Bereich bei Werten um die 25 Grad. Und ja, es wird immer mal wieder Schauer geben. Auch jetzt ziehen welche über die Osthälfte ab. Richtung Nordsee kann es auch noch ein paar Gewitter geben. Morgen oder in der Nacht, in der zweiten Nachthälfte schon, von Nordwesten her neue Schauer und Gewitter, zum Teil kräftig. Aus den Niederlanden breitet sich dann ein Regengebiet über die Mitte aus. Im Süden bleibt es lange trocken und sonnig. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von 20 bis 15 Grad, 13 Grad im Nordosten. Und die tropische Nacht, also 20 Grad, die gibt es noch mal im Südwesten. Morgen Nachmittag Höchstwerte 19 bis 25 Grad, im gesamten Süden 27 bis zum Teil sogar wieder 33 Grad. Da scheint auch am längsten die Sonne und da ist man am nächsten an der sehr warmen bzw. heißen Luft südwestlich von uns. Donnerstag im Süden zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter, sonst nur vereinzelt bei 21 bis 28 Grad. Freitag im Nordwesten und im Südosten ab und zu nass, sonst für die meisten trocken.
Danke, Claudia. Wir nehmen weiterhin auch gerne Regen. Das waren die Tagesthemen. Jetzt empfängt hier in der ARD Sandra Maischberger ihre Gäste.
Und rund um die Uhr sagt Ihnen tagesschau.de, was wichtig ist.
Wir sehen uns morgen zur gewohnten Zeit. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie es sich gut gehen.